Vis-à-vis.
Herr Edgar Reitz, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 90. Geburtstag. Haben Sie groß gefeiert?
Ja, wir haben eine ganz besondere Möglichkeit zum Feiern gehabt. Die zweite Heimat wurde in München, hier im Marikino, nach der Restaurierung und einer digitalen Neufassung neu gezeigt. Das ging über einen ganzen Monat und am 31.10., also am Vorabend meines Geburtstags, lief der letzte Teil. Dann habe ich das gesamte Publikum eingeladen hinterher, um mit mir anzustoßen. Das hat sich unglaublich schön entwickelt. Es waren über 100 Leute, unter denen auch einige Schauspieler, Darsteller aus der zweiten Heimat, die eigens gekommen waren. Auch viele Freunde, Weggefährten und so weiter, so dass es eine richtig schöne Feier wurde.
Die Heimat hat Sie also auch an Ihrem Geburtstag logischerweise nicht losgelassen. Die Heimat hat Sie immer begleitet in Ihrem Schaffen über Jahrzehnte. Wie schauen Sie selber zurück auf diesen wichtigsten großen Teil Ihrer Arbeit?
Also das, was wir das Heimatepos nennen, ist ja eine romanartige große Erzählung in bisher vier großen Blöcken. Das war die erste Heimat, die das 20. Jahrhundert bis in die 80er Jahre als Hintergrund hat. Dann kam die zweite Heimat, die die 60er Jahre beschreibt. Dann kam die Heimat 3, die die Wende beschreibt, also 1989 bis zur Jahrtausendwende. Dann kamen die Heimatfragmente, die einen Rückblick auf das eigene Material und die Figuren und die Schauplätze beinhaltet. Und dann die andere Heimat, die zurückgeht auf das 19. Jahrhundert, auf die Phase der Auswanderer. Also alles miteinander, über 60 Stunden Film in mehr als 30 Einzelfilmen. Also das war eine große Strecke von fast 40 Jahren, die ich damit gegangen bin. Das hatte einmal den großen Vorteil, dass ich in diesen entscheidenden Jahren, die ja die produktiven Jahre sind im Leben eines Künstlers zwischen dem 40. und dem 80. Lebensjahr, war ich nie in Verlegenheit um Stoff, nie in Verlegenheit um Themen oder ich war nie auf der Suche nach einem neuen Projekt. Ich habe einfach immer nur das gleiche Projekt weiter vertieft. Das hat mir eigentlich viel Glück gebracht, auch persönliches Glück.
Ich habe immer mit sehr vielen Künstlern, Regisseuren, Autoren auch gesprochen, die dann tatsächlich so ein Problem damit hatten, dass sie auf eine Sache festgelegt wurden. In Ihrem Fall ist es natürlich sehr deutlich die Heimat. Sie stört das nicht?
Ach, das ist ja nur der Titel. Also wenn Sie sich das im Einzelnen anschauen, sind die Themen und die Inhalte, mit denen sich die einzelnen Teile beschäftigen, so verschieden und so weit auseinander in der Themenstellung, dass ich sowas überhaupt nie empfunden habe, dass ich sozusagen an einem einzigen Film arbeite. Insofern ist mir das gleichgültig, wenn man sagt, das ist jetzt der Heimatregisseur. Das zeugt von Unkenntnis, wenn einer sowas sagt. Und dann rührt es mich auch nicht.
Einer der letzten Teile in Ihrem Heimatepos hat den Untertitel Chronik einer Sehnsucht. Und ich habe immer gedacht, es scheint auch Ihnen immer eine große Sehnsucht gewesen zu sein, zurückzublicken, zu suchen nach den Wurzeln, die in uns allen sind. Und da sind Sie tatsächlich komplett einzigartig als künstlerische Stimme. Ist das eine große Sehnsucht immer gewesen? Woher kam ursprünglich auch die Idee, sich in diese Richtung zu bewegen?
Also das große Lebenswerk von Marcel Proust, dem französischen Autor, heißt Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und das ist auch mein Ansatz. Ich war immer auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und das ist eine Erfahrung, die man täglich macht. Jeden Tag verlieren wir Zeit unseres Lebens. In jeder Sekunde verrinnt die Zeit zwischen unseren Händen. Die Zeit ist aber auf der anderen Seite das einzige Feld, das uns gegeben ist. Wir haben eine bestimmte, begrenzte Lebenszeit und was wir daraus machen, ist das Leben. Also insofern ist diese Blickrichtung, die ich da angewendet habe, immer auf die Zeit gewendet. Die Zeit, die wir betrachten können, ist immer schon vergangen. Auch in dem Augenblick, wo wir darüber sprechen, sprechen wir über etwas, was schon vergangen ist. Deswegen ist das Erinnern so wichtig. Das Erinnern setzt uns in die Lage, die Zeit zurückzuholen, Dinge wieder in die Gegenwart zurückzuholen, dort, wo sie nicht mehr sind. Dadurch bereichern wir unser Leben ungeheuer. Und ich glaube, dass ein gewisses Gefühl des Daseins damit eng verbunden ist, dass wir über diese Erinnerungswelt verfügen. Das war mein Thema. Darum ist es mir immer gegangen.
Das spürt man natürlich auch, wenn man jetzt Ihr Buch, Ihre Autobiografie, Ihre Reise durch Ihr Leben und Ihr Schaffen, Filmwelt, Lebenszeit liest. Wie schwer ist es Ihnen überhaupt gefallen, sich eben an Ihre frühe Kindheit beispielsweise, an Ihre Jugend zurückzuerinnern? Mir persönlich fällt das immer schwer, mich da an Details zu entsinnen.
Sie haben, wenn Sie das gelesen haben, ja gesehen, dass ich mit der Gegenwart, mit dem Augenblick beginne, in dem ich da sitze und schreibe. Und ich habe den Tag, an dem ich anfing zu schreiben, auch zum Thema des ersten Kapitels gemacht und versucht, von diesem Gefühl der Gegenwart, ich sitze da und trinke eine Tasse Tee und denke über mein Leben nach. Das ist etwas, was jeder Mensch haben kann. Es ist alles wahnsinnig einfach. Und das Erstaunliche ist, in dem Augenblick, wo wir das auf eine systematische Weise tun, indem wir zum Beispiel das, woran wir uns gerade erinnern, auch aufschreiben und wo wir uns beim Schreiben um eine sprachlich stimmige, schlüssige und auch schöne Form bemühen, kommt die Erinnerung an Einzelheiten hoch, die man glaubt, längst vergessen zu haben. Das Eigenartige ist, das Gehirn mit seinen tiefen Windungen, die sich manchmal aus dem Bewusstsein weit, weit entfernt haben, haben die Eigenschaft, sich zu öffnen, wenn ein Fluss entsteht, wenn ein Erzählfluss entsteht. Deswegen erinnern und erzählen sind zwei sehr verwandte Dinge. Und indem ich anfing, mein Leben zu erzählen, kamen alle diese Bilder, alle diese Situationen wieder in mein Bewusstsein. Sie sind sozusagen zwischen den Zeilen, die ich da zustande brachte, neu aufgetaucht.
Könnte man sagen, dass Sie auch mit Ihren Filmen, auch mit Heimat, auch mit Ihrer Erinnerungsarbeit und natürlich jetzt auch mit dem Buch immer auf der Suche waren nach sich selbst?
Das ist die Frage, wer ist man? Niemand ist nur er selbst. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, wir sind Kinder unserer Herkunft, wir sind Kinder der Orte, an denen wir wohnen, wir sind gesellschaftliche Wesen. Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, kommen wir automatisch in die politische oder in die historische Sphäre, weil nichts, was wir erzählen, immer nur einen selbst betrifft. Alles, was wir erzählen, ist sofort zeitgeschichtlich verwurzelt. Und das ist die entscheidende Erfahrung. Der Weg zu den anderen Menschen führt nicht nach außen, sondern nach innen. Indem wir den Blick in uns vertiefen, finden wir den Weg zu den anderen. Das ist ein sehr eigenartiger, fast dialektischer Vorgang. Aber so funktioniert die Geschichte und so funktioniert auch das einzelne Lebewesen in der Welt.
Aber ist man nicht immer auf der Suche danach, wie man selbst funktioniert? Ich habe das gerade in einem anderen Interview von Ihnen gehört, dass auch einer der Gründe, warum Sie das Buch geschrieben haben, war einfach herauszufinden, ja, wie hat man selber funktioniert? Was hat mich angetrieben in meinem Leben?
Was mich da speziell interessierte, war die Fiktionalisierung. Also in dem Moment, wo ich mich mit meinem eigenen Leben beschäftige und das wiedergebe in Erzählungen, fange ich automatisch an zu fiktionalisieren. Das heißt, ich reichere die Geschichte an. Ich mache sie als Erzählung für den Zuhörer oder Zuschauer attraktiver oder schlüssiger, als sie gewesen ist. Ich glaube, jeder Mensch ist, wenn er seine eigene Lebensgeschichte erzählt, auch ein Dichter, auch ein fantasievoller Erfinder. Jede Biografie ist zum Teil fiktiv. Wer sich da vertieft, der weiß das. Und mir sozusagen dabei selber auf die Schliche zu kommen und zu sehen, wie ich das gemacht habe. Denn vieles bei den Produktionsvorgängen im professionellen Bereich, wenn man Filme macht, geht sozusagen in der großen professionellen Welt unter. Wir haben es mit vielen Mitarbeitern zu tun, wir arbeiten mit Schauspielern, wir arbeiten an teuren Szenen, die mit viel Aufwand inszeniert werden müssen. Und diese äußerlichen Dinge verhüllen häufig die Gründe, aus denen wir es machen. Es entsteht eine Logik und eine Logistik, die sich verselbstständigt. Deswegen ist das Schreiben einer Autobiografie auch sehr nützlich, die unbewusste Methode offenzulegen, mit der man herangeht an die Dinge.
Genau, und dann erkennt man im Grunde doch wieder nochmal seine eigene Geschichte oder wo man eine Geschichte erzählt hat. Also ich halte das für eine auch ganz große Wahrheit.
Man erkennt auch seine Handschrift natürlich, seine eigene. Und da weiß man, aha, hier ist nicht die sogenannte Wirklichkeit oder Wahrheit am Werke, sondern hier bin ich mit meinen Händen am Werke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.